بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Willkommen zum 54. Unterricht. Heute إن شاء الله تعالى geht es um ein neues Thema namens إحياء الموات. إحياء الموات zu Deutsch ist die Wiederbelebung unbenutzter Felder oder wortwörtlich toter Felder. Ihya ist die Wiederbelebung und Al-Mawat kommt vom arabischen Wort Maut, der Tod. Und Ihya ist die Wiederbelebung und das ist normalerweise ein Vorgang, zu dem nur Allah subhanahu wa ta'ala die Macht hat. Unser Prophet alayhi salatu wassalam benutzte diesen Begriff diesbezüglich und deswegen dürfen wir auch diesen Begriff benutzen. Sa'id ibn Zayd radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man ahya ardan maytah fahiya lah. Wer ein unbebautes Land belebt, so gehört es ihm. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, wa laysa li'irqin zalimin haqq. Aber kein Recht hat die Wurzel eines Unrechttuenden. In diesem Kapitel verstehen wir gesetzlich gesehen, dass jemand, also sprachlich gesehen, dass jemand ein Stück Erde wiederbelebt. Und gesetzlich gesehen verstehen wir darunter, dass jemand ein unbebautes Feld, wiederbelebt, indem er es bebaut. Das heißt, dass er zum Beispiel darauf ein Haus baut, es umzäunt, als Lager verwendet, dort Tiere aufbewahrt und dadurch hat er dieses Land in Anführungsstrichen wiederbelebt. Die Gesetzlichkeit dieser Angelegenheit haben wir aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir gerade eben gehört haben. Es geht also beim Ihya ul-Mawat darum, dass man ein Land nützlich macht, für die Menschen nützlich macht. Und Ihya ul-Mawat darf nicht dazu führen, dass Menschen geschadet wird. Wie zum Beispiel, wenn Gebiete umzäunt werden, mit der Absicht, das zu bebauen oder zu bepflanzen. All dies hat mit Ihya ul-Mawat wenig zu tun. Denn die islamische Scharia hat Ihya ul-Mawat nicht umsonst gestattet, sondern weil es eben darunter eine große Weisheit steckt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wann ein Grundstück als Mawat gewertet wird. Das heißt, als totes Stück Land gewertet wird, sodass man es durch den Ihya in Besitz nimmt. Zunächst einmal geht es hier um Grundstücke, die sich außerhalb der Stadt befinden. Und nicht um Grundstücke und Ländereien, die direkt am Stadtrand liegen, sondern die weit außerhalb der Stadt liegen, die einfach totes Land sind. Und jemand kommt und macht daraus etwas Nützliches, wovon er etwas hat und die Menschen automatisch etwas ebenfalls daraus haben. Befindet sich nämlich dieses tote Land in der Nähe der Stadt, kann es von den Stadtbewohnern auch sinnvoll verwendet werden, wie zum Beispiel, weil sie dort ihren Müll deponieren oder weil sie dort Pferdewettrennen halten oder dort Picknick halten oder die Tiere der Bauern dort die Herde weiden und so weiter und so fort. Deswegen ist es Voraussetzung, dass es sich weit außerhalb der Stadt befindet. Und dementsprechend auch Gebiete außerhalb von Mekka wie Arafat, Muzdalifa, Mina sind auch Ortschaften, die niemandem gehören und die das ganze Jahr lang quasi tot sind. Aber die Menschen profitieren davon und sie sind in der Nähe der Stadt und deswegen gelten solche Gebiete auch nicht als Mawat. Weiterhin darf natürlich das Stück Land auch keinem unverletzlichen Menschen gehören. Sollte man durch Ihya ul-Mawat ein Stück Land wiederbeleben, sprachlich gesehen, aber in Wirklichkeit gehört es schon jemandem, stellt sich nachher aus, dass jemandem gehört, dann kommt es darauf an. Gehört es jemandem, da es durch einen Kauf zum Beispiel erworben hat, dann ist es sein Eigentum, dann bleibt es auch sein Eigentum. Hat diese andere Person es allerdings auch durch Ihya ul Mawat erhalten, dann sind manche Gelehrte der Ansicht, dass er dadurch, dass er dieses Stück Land im Stich gelassen hat und wieder hat sterben lassen, es wieder zur Allgemeinheit der Gesellschaft übergeht und von einer anderen Person wiederbelebt werden darf. Dann kommen wir zu den Phasen des Ihya. Das heißt, wie wird der Ihya letztendlich vollzogen? Wir haben zwei verschiedene Phasen. Phase Nummer 1 ist die Abgrenzung und Phase Nummer 2 ist das Bebauen an sich. Phase Nummer 1 ist die Abgrenzung, das heißt, das Feld, um das es sich handelt, das Gebiet, um das es sich dreht, wird durch eine Art Zaun oder durch eine Mauer oder durch die Errichtung irgendeiner Art Abgrenzung eingeschränkt. Wodurch diese Abgrenzung geschieht, ist abhängig von dem, was an jenem Ort gang und gäbe ist, was in jenem Ort üblich ist. Durch diese Abgrenzung ist der Ihya noch nicht vollzogen, sondern dadurch sichert man sich das Erstrecht. Sollte also zwei Leute sich über ein Gebiet streiten, ist derjenige, der zuerst die Abgrenzung errichtet hat, hat das Erstrecht. Und erst wenn er sich weigert, zur zweiten Phase überzugehen, kann man ihm dieses Recht streitig machen. Ansonsten nicht. Diese Phase dauert bei manchen Gelehrten aufgrund einer Da'if-Überlieferung über Umar ibn Khattab radiallahu anhu 3 Jahre. Und die Gelehrten handeln danach trotzdem, weil es nicht sein kann, dass ein Gebiet einen langen Zeitraum einfach abgegrenzt wird und für andere unzugänglich gemacht wird, wodurch eben der Sinn von Ihya al-Mawt verloren geht. Deswegen, wenn er innerhalb dieser 3 Jahre anfängt zu bebauen, dann gehört dieses Gebiet ihm. Ansonsten verliert er sein Erstanrecht darauf. Auch zur ersten Phase gehört die Ausgrabung eines Brunnens, sofern das Wasser so viel Wasser, also wenn der Brunnen so viel Wasser hergibt, dass es für dieses Feld ausreichen könnte. Dasselbe gilt, wenn der Brunnen weiter entfernt ist und man aber Wasserrohre dort installieren kann, die das Wasser dorthin leiten. Wenn jemand einen Brunnen ausgegraben hat und deswegen ein Gebiet für sich beansprucht, dann gehört das daran anliegende Gebiet zum Brunnen dazu. Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, haben einen Umkreis von 50 Ellen festgelegt, aber die meisten, rahimahullah ta'ala, legen das nicht in einem Maß fest für 50 Ellen, sondern sagen, es kommt, wir entscheiden von Fall zu Fall, weil es eben keine authentische Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich gibt. Und das ist auch die bevorzugte Ansicht. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Das gleiche gilt auch im umgekehrten Fall. Also es kann ja sein, dass jemand ein Stück Land bebauen will, indem er einen Fluss oder einen Bach umleitet. Sofern das also keinen größeren Schaden mit sich bringt, wird dadurch auch das Gebiet, das er dadurch erschlossen hat, zu seinem Eigentum.